Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Willkommen bei Diesseits von Eden, dem Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Diese Folge kommt wieder direkt aus einem Unigebäude, dieses Mal aus dem Hauptgebäude der Universität Wien. Wir sitzen im Dekanat der katholisch-theologischen Fakultät. Also das machen wir heute gemeinsam, Franziska Liebisch-Lehner und mein Kollege Henning Klingen. Und wir führen heute gemeinsam durch ein Gespräch mit der Religionssoziologin Christina Stöckel.
Ja, Christina Stöckel lehrt und forscht als Professorin für Soziologie an der Luis-Universität, einer freien internationalen Universität für soziale Studien in Rom, und zwar seit dem letzten Jahr. Sie ist außerdem weiterhin außerordentliche Professorin an der Uni Innsbruck, wo sie bis 2001 auch studiert hat, nämlich vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik und Slawistik, und wo sie nach ihrer Dissertation in Florenz auch wieder mit vielen anderen Stationen dazwischen geforscht hat. Bis 2022 leitete Christina Stöckel außerdem das Forschungsprojekt Post-Secular Conflicts, ein hochdotiertes EAC Starting Grant, also vom Europäischen Forschungsrat finanziell gut ausgestatteter Fördertopf für herausragende Forschungsprojekte. Und ihr Leib- und Magenthema, was auch da schon beforscht wurde, sind die Verbindungen von russisch-orthodoxer Kirche und rechtskonservativen und moralkonservativen Kreisen in Russland, aber auch darüber hinaus. Darüber hat sie auch immer wieder publiziert, zuletzt und sehr aktuell, The Christian Right in Europe. Frau Stöckel, herzlich willkommen in dieser Runde. Zunächst, Sie haben, wie ich schon gesagt habe, sehr lange schon dieses Thema in Bearbeitung. Warum eigentlich? Was reizt Sie da, oder gibt es persönliche Nähe zu dem Thema? Wie kommt man darauf?
Nun ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, wie Sie ja schon in der Vorstellung gesagt haben, ich habe in Innsbruck Slawistik studiert und vergleichende Literaturwissenschaften und bin bereits in dieser Zeit mit dem Gedankengut der russischen Religionsphilosophie in Kontakt gekommen und habe also begonnen, mich nicht nur für Russland und russische Literatur zu interessieren, sondern eben auch für das russische religiöse Denken. Und es hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann auch meine Dissertation über russische religiöse Denker in der späten Sowjetzeit geschrieben und ein Postdoc-Projekt über Staatskirchenbeziehungen in Russland in der postsowjetischen Zeit durchgeführt. Und über diese Arbeiten zur russisch-orthodoxen Kirche in der postkommunistischen Phase bin ich dann zum Thema gekommen der Verbindungen der russisch-orthodoxen Kirche zu Kirchen im Westen und zu christlichen rechten Akteuren im Westen. Das ist also das letzte Projekt. Ich habe mich sozusagen vorgearbeitet von einem sehr russischen, slawistischen Thema hin zu einem Thema der transnationalen Netzwerke und Akteure.
Und vorgearbeitet dann auch in dem Sinne, dass Sie wahrscheinlich jetzt von beiden Seiten, sowohl von russisch-orthodoxer als auch von Seiten der rechtsnationalen konservativen Netzwerke, nicht wirklich als beliebt angesehen werden, nehme ich an, oder mit diesen Forschungen?
Ich würde das nicht sagen, denn meine Forschung ist religionssoziologisch und in dem Sinn jetzt nicht investigativ-journalistisch. Also wir haben nicht in dem Forschungsprojekt, das Sie erwähnt haben, Post-Secular Conflicts, wir haben keine Dinge ans Licht gebracht, die nicht bereits sichtbar waren, aber wir haben durch qualitative soziale Forschung, durch Interviews, durch teilnehmende Beobachtung einige Dynamiken aufzeigen können, die gerade vielleicht in der journalistischen Betrachtung untergehen oder überraschen. Und damit meine ich jetzt ganz speziell diese konservative Wende Russlands, die seit den 2010er Jahren, vor allem seit 2012, der dritten Amtszeit Putins, ersichtlich war und die vor allem innerhalb Russlands so dargestellt wird als ein Zurückkehren zu den Wurzeln, als ein Wiederaufkommen der traditionellen Werte, als ein sich etwas zurückerobern, das die Sowjetzeit Russland genommen hat. Und unsere Forschung zeigt eigentlich ein völlig anderes Bild. Und zwar ist es ein Bild von einer russisch-orthodoxen Kirche und einer russischen Staatsideologie, die erkennt, welche Werte- und Moralkonflikte im Westen an Gesellschaften zerren, ich würde jetzt nicht dramatisch formulieren, sie zu zerreißen drohen, aber die zumindest im Westen aktuell sind. Themen rund um die traditionelle Familie, Themen rund um LGBTI-Rechte, Fragen der Abtreibung, vielleicht gar nicht mehr so stark, aber in den USA nach wie vor, die Zukunft der Demokratie und diese Themen und diese Fragen dann auch übernehmen in eine Sichtweise dessen, was der Westen ist, was die moderne liberale Demokratie ist und was die Rolle Russlands in dieser liberalen Weltordnung eigentlich sein soll. Also weniger als ein Russland findet sich selbst, ist es ein Russland findet seine Rolle in den westlichen Kulturkriegen.
Wie schlagen Sie dann die Brücke zu den christlichen Rechten? Weil in Ihrem neuesten Buch geht es ja wahrscheinlich um christliche Rechte europaweit und jetzt nicht nur Russland, also die christlichen Rechte in Russland, nicht nur um die orthodoxe Kirche. Wie sind das so die Brücken von der einen Ideologie zu einer postkommunistischen Ideologie?
Nun, zuerst muss ich sagen, dass dieser Sammelband ja gar nicht von mir ist, sondern er wurde herausgegeben von Jonathan Lomascolo. Das ist ein Journalist, der in Deutschland lebt und arbeitet. Wir haben aber gemeinsam die Einleitung zu dem Sammelband geschrieben und ich habe auch das Kapitel über Russland in dem Band geschrieben. Nun, vielleicht mal zum Begriff der christlichen Rechten in Europa. Das ist ja an sich schon eine kleine Provokation, denn der Begriff christliche Rechte wird gemeinhin mit den USA in Verbindung gebracht und dort eben mit Gruppen, Kirchen, die oft protestantisch, evangelikal, aber auch ein rechterer Rand der katholischen Kirche in den USA sind, die sich eben ganz massiv in der Zivilgesellschaft, in der Politik durch Lobbyarbeit für moralkonservative Themen einsetzen. Gegen die Abtreibung, gegen LGBTI-Rechte, zu Beginn der 60er Jahre auch noch gegen die Aufhebung der Rassentrennung, für Schulgebet und so weiter. Also die christliche Rechte, die man gemeinhin, glaube ich, auch dazu in Europa irgendwie ein Bild hat, in den USA. Zuletzt hat ja Donald Trump die God Bless America Bible präsentiert im Wahlkampf. Also diese Art von christlicher Rechte in den USA, die es seit den 60er, 70er Jahren gibt. Und warum sagen wir jetzt die christliche Rechte in Europa, wenn man doch eigentlich sagen kann, ja, in Europa gibt es dieses Phänomen? Und dieser Frage geht der Sammelband nach durch Länderstudien.
Und gibt's die? Lässt sich das eins zu eins umlegen, wie in den USA?
Eins zu eins umlegen lässt sich's nicht. Aber was wir sehen, ist, dass es auch in Europa verstärkt das Phänomen gibt, dass sich Gruppen mobilisieren, die eben als christlich-rechte Gruppen nach dem Vorbild der USA gesehen werden können. Und hier sind drei Punkte wichtig. Also einmal ist es das Ideenspektrum, also ein stark moralkonservatives Ideenspektrum. Zweitens ist es eine besondere Form von Institutionalisierung. Also es ist eine Bewegung oder oft sind es NGOs, manchmal sind es auch Gruppierungen, religiöse Gruppierungen wie Brotherhoods, können wir irgendwie sagen. Zum Teil sind es auch nur Plattformen im Internet, die bestimmte Themen posten und reposten. Das ist der zweite Punkt der Definition. Und der dritte Punkt der Definition sind die strategischen Ziele. Und es sind gerade die strategischen Ziele, die dann diese christliche Rechte auch vom christlichen demokratischen Mainstream unterscheiden. Und zwar das Ziel ist eine Schwächung, zum Teil vielleicht sogar eine Abschaffung der liberalen Demokratie. Und zwar in dem Sinne, dass die Demokratie nicht mehr als die politische Ordnung gesehen wird, die für Christen am günstigsten ist. Und ich glaube, das ist etwas, das wir uns klar machen müssen, dass es das auch in Europa gibt, dass es Gruppen gibt, die sagen, die demokratische Ordnung funktioniert eigentlich nicht, denn sie hat uns in die EU geführt und die EU hat uns jetzt eigentlich die Demokratie geraubt. Wir werden eben von Migranten überschwemmt oder uns werden LGBTI-Rechte aufgedrückt, die wir nicht wollen und so weiter. Wir können als Christen eigentlich in dieser politischen Ordnung gar nicht leben. Wir wollen irgendwie zurück in eine andere politische Ordnung.
Das heißt, nur weil ich jetzt oder wenn ich moralkonservativ bin als Katholik, als Protestant, falle ich noch nicht automatisch in den Fokus ihrer Studien, weil dazu muss was anderes kommen. Dazu muss noch kommen, dass ich mich auch in dem Gemeinwesen, in dem ich lebe, unwohl fühle und das für falsch halte, oder? Und dagegen aktiv was tue.
Genau.
Also es muss eine politisch-konservative Komponente dazukommen.
Genau. Es muss eine aktive Komponente dazukommen, also ein Handlungsziel. Und es muss aber auch eine Form von Institutionalisierung dazukommen, zumindest so wie ich das sehe als Definition. Also eine aktive Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit in einer Organisation, in einer Partei, in einer Bewegung, die sich für diese politischen Ziele einsetzt. Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass alleine eine christlich-konservative Weltsicht noch nicht bedeutet, dass man zu christlichen Rechten gehört. Denn es ist ja völlig normal in einer Demokratie und in einer pluralistischen Gesellschaft, dass Menschen unterschiedliche Ansichten haben und sich mit denen auch unterschiedlich in die politische Debatte einbringen. Und Demokratie ist ja gerade dazu da, um solche Unterschiede dann auch auszuhandeln oder bis zu einem gewissen Grad auch auszuhalten.
Machen wir es vielleicht ganz kurz, ganz konkret. Wo sehen Sie denn in Österreich oder in Deutschland, wo jetzt das Hauptpublikum unseres Podcasts herkommt, wo sehen Sie denn solche institutionalisierten Formen christlicher Rechte? Ist das sowas wie eine Gruppe Christen in der AfD zum Beispiel?
Oder? Ja, genau. Also die Gruppe Christen in der AfD wäre ein Beispiel. Rund um das Gebetshaus Augsburg und um die Publizistin Gabriele Kubi, die ja auch das Buch geschrieben haben über the Global Sex, die globale sexuelle Revolution, wie unsere Kinder geraubt werden. Das ist also einer der Texte. Das wäre in Deutschland ein Beispiel. Es gibt auch bestimmte unterschiedliche Verlagshäuser, die bestimmte Literatur der christlichen Rechten auch publizieren. Zum Beispiel eine Übersetzung des Buchs von Rod Dreher, die Benediktoption. Das wurde dann, das ist so ein Leittext vielleicht auch. In Österreich reicht dieses Spektrum hinein in die ÖVP und auch in die FPÖ. Es gibt in dem Sammelband, den Sie gerade erwähnt haben, auch einen Beitrag von Katharina Limmacher, Astrid Mattes und Barbara Ubanitsch, die genau die österreichische Situation beleuchten und dann auf verschiedene Aktionen hinweisen, zum Beispiel die Gebetsstunde im Parlament und so weiter, wo sie sagen, das sind eigentlich schon Formen von Organisation, die irgendwie christlich-rechte Züge haben.
Aber die drängen ja noch nicht zur Abschaffung der Demokratie. Also das sind ja noch nicht nur, weil ich ein Gebetsfrühstück, ich kenne die Kritik daran und man kann die durchaus auch teilen, aber das heißt ja noch nicht, dass die Leute, die dahinter stehen, im Prinzip das Hohe Haus, in dem es stattfindet, missachten, oder?
Nein, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Und ich glaube auch, man muss irgendwie die Kirche im Dorf lassen und darf nicht zu alarmistisch sein. Denn natürlich sind in den meisten nationalen Kontexten diese Gruppen relativ klein. Also ein kleiner Rand oder auch im Ideenspektrum sicher nicht Mainstream. Ich glaube, das, was diese Publikation, die christliche Rechte in Europa zeigt und auch mal unsere Forschung zu Russland gezeigt hat, ist, dass diese Gruppen an Gewicht gewinnen, weil sie sich eben zunehmend transnational vernetzen. Und weil sie auch, und das ist was Neues und folgt dem amerikanischen Modell, sich überkonfessionell vernetzen. Und also eben der Unterschied zwischen katholischen, protestantischen und auch orthodoxen Gruppierungen gar nicht mehr so groß ist, solange sie dieselbe Ansicht haben über traditionelle Familienwerte oder LGBTI-Rechte.
Das heißt, es ist eigentlich auch nicht klassisch, katholisch, traditionell, die ja ganz viel Wert immer auf dieses katholisch Sein legen, sondern dann wird auch über Konfessionsgrenzen hinweg vernetzt, wegen dem höheren Ziel einer neuen Gesellschaftsordnung.
Genau, also es wird über Konfessionsgrenzen hinweg vernetzt und es wird, zumindest bei der Frage der politischen Führerschaft, ja auch über, sagen wir, wenn wir schon dabei bleiben, klassische katholische Prinzipien hinweg gesehen. Also gutes Beispiel dafür ist Italien, wo also Matteo Salvini eine Leitfigur rechter Christen, christlicher Gruppen ist, mit dem Rosenkranz in der Hand Wahlkampf macht, selbst geschieden ist, selbst in einer neuen Beziehung lebt und also wahrlich nicht von seinem Lebenswandel her jetzt diesen klassischen Prinzipien entspricht, genauso wenig wie Giorgia Meloni. Und das ist vielleicht noch das Wichtigere, auf Konfrontationskurs geht mit der katholischen Amtskirche. Also in Italien ist es sehr deutlich, wo in der Migrationsfrage die rechten Parteien, die sich für Familie und traditionelle Werte einsetzen, gleichzeitig andere Werte wie Gastfreundschaft oder Kampf gegen die Armut der Kirche abwerten.
Was ich bei Ihnen heraushöre, sind so bei christlichen Rechte ganz viele Ängste eigentlich. So der Angst vor dem Verlust der traditionellen Familie, der Angst vor unterschiedlichen Geschlechtlichkeitsformen, vor der LGBTQI-Plus-Bewegung, vor dieser Gender-Falle, wie sie oft genannt werden. Was kommt da noch dazu? Also was sind da noch so tief sitzende Ängste oder Themen oder so Anstoßpunkte, wo sich die christliche Rechte reibt am aktuellen System, auch wenn das Wort System ja oft, naja, viel missbraucht wird.
Ja. Ich meine, Angst ist einmal, glaube ich, eine von Statusverlust. Also es geht auch ganz stark um Status im Sinne von, was macht eigentlich unsere Gesellschaft aus? Ist sie noch eine primär christliche oder ist sie eigentlich schon eine postchristliche, pluralistische? Aber eine Sache, die mir auch wichtig ist zu sagen, und das wurde mir in unserer Feldforschung besonders deutlich, ist, dass sich eigentlich viele Personen aus durchaus genuinen Interessen oder Themen oder auch moralischen Überzeugungen zuerst einmal in einen bestimmten Diskurs einbringen. Zum Beispiel gegen Abtreibung eintreten. Ohne aber deshalb sofort der Meinung zu sein, ich bin auch gegen LGBT-Rechte und ich bin eigentlich auch ein Fan von Russland zum Beispiel oder ich finde eigentlich, dass die öffentliche Schule die Kinder verdirbt und Heimunterricht besser wäre. Also es gibt so ein ganzes Programm sozusagen, das die christliche Rechte ja auszeichnet und viele Personen, die wir in der Feldforschung kennengelernt haben, kamen über ein bestimmtes Thema in Berührung und dann entweder über Kongresse, die wir besucht haben im Rahmen der Feldforschung, wo so ganze Palette von Themen aufgebreitet wurden, oder übers Internet, wo dann auch über Social Media und Postings, sozusagen, wenn man mal einen Weg einschlägt, auch noch ganz andere Wege, viele Wege dazukommen, dann auf einmal ein genuines Anliegen zu einer allgemeinen Weltanschauung wurde. Und auf einmal kann man nicht mehr gegen Abtreibung sein, ohne nicht auch gleichzeitig gegen LGBTI-Rechte zu sein und ohne nicht auch gleichzeitig eigentlich der Meinung zu sein, dass die liberale Demokratie Christen bedroht in ihrer Freiheit. Und das ist eigentlich das Problematische, was diese transnationale Vernetzung betrifft. Weil es eben eine einseitige, allumspannende Weltsicht generiert, die oft von den eigentlichen Themen dann auch wieder ablenkt und Lösungen fast unmöglich macht.
Ich möchte noch einmal kurz zurück zu den Gruppierungen, die Sie auch in Österreich und Deutschland eben markiert haben, ein bisschen als potenziell, sagen wir mal, rechtskonservativ oder moralkonservativ. Das sind ja Gruppen in Österreich auch, auf die Amtskirche gewisse Hoffnungen setzt. Das sind evangelisierend auftretende Gruppen, neu evangelisierende Gruppen, neu religiös auch ein bisschen die Fackel der Spiritualität vor sich hertragen. Würden Sie da quasi amtskirchlich sagen, Vorsicht? Oder gibt es da Marker, wo Sie sagen, wir haben das Gebetshaus in Augsburg, was für viele ein Vorbild ist, ja, auch im kirchlichen Kontext. Es gibt Bewegungen, die stark sind in Österreich, die Loreto-Bewegung zum Beispiel, wo ja viel amtskirchliche Hoffnungen drauf ruhen, dass Sie sagen, das ist das Christentum der Zukunft. Würden Sie da sagen, lieber ein bisschen vorsichtiger sein bei diesem Jubel dafür?
Naja, es ist sicher nicht an mir, irgendwie der Amtskirche was auszurichten, auch weil ich völlig außenstehend bin. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich vielleicht die österreichische deutsche Situation nicht so gut kenne, aber zumindest in Italien ist es nicht so, dass die Amtskirche so positiv auf diese Entwicklungen schaut. Und auch in Österreich war es nicht immer so. Also als Strache mit dem Kreuz Wahlkampf gemacht hat, hat der Bischof ihn ermahnt. Dasselbe passiert in Italien. Also ich glaube, die Kirchen wissen sehr wohl, dass eine Politisierung der Religion und gleichzeitig der Versuch einer Sakralisierung der Politik ganz schnell zu großen Katastrophen führen kann. Und das ist ja auch eine Lektion, die die Kirchen im 20. Jahrhundert gelernt haben und nicht leicht vergessen wollen. Ich sehe ein gewisses Risiko, wenn man sozusagen diesen Versuch, Politik zu re-religiosieren, unkritisch sieht innerhalb der Kirche. Also das würde ich schon sagen. Und was man halt vor allem, das Land, das ich am besten kenne, Russland, wo man eben ganz klar sieht, wohin es führt. nämlich zu einer absoluten Abhängigkeit der Kirche vom Staat, zu einer Unterordnung dann letztendlich unter eine Staatsideologie.
Ab wann ist das passiert? Beim Hergehen haben mein Kollege Henning, ich und wir haben uns unterhalten und uns gefragt, ab wann ist das passiert, dass eine russisch-orthodoxe Kirche sich so abhängig gemacht hat von Wladimir Putin? Ist das so aus dieser Panik heraus der postkommunistischen Zeit, endlich wieder was zum Sagen zu haben, gelten zu wollen, groß zu sein? Ist das gewachsen einfach stetig von Jahr zu Jahr, von Amtszeit zu Amtszeit von Wladimir Putin? Oder wie können Sie das skizzieren, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die russisch-orthodoxe Kirche in den Nullerjahren noch stärker bestrebt war, irgendwie eine gewisse Distanz zu wahren. Das war auch noch die Zeit von Patriarch Alexei und es war auch noch eine Zeit, wo die Verfolgung durch den Staat sehr präsent war. Und der Schulterschluss zwischen Staat und Kirche passiert dann tatsächlich ab 2012, die dritte Amtszeit von Putin, die Zeit von Patriarch Kirill, der 2009 ins Amt gewählt wird. Und das ist eben eine Zeit, in der dann auch der russische Staat voll einschwenkt auf eine konservative Staatsideologie, die traditionelle Werte hochhält. Also in Russland wird immer von traditionellen Werten gesprochen, nicht von christlichen. Das muss ja inklusiv sein gegenüber Muslimen und Buddhisten und Andersgläubigen in Russland. Und damit natürlich dem Patriarchen und der orthodoxen Kirche sehr entgegenkommt. Denn es ist ja genau das Ziel, das sie auch verfolgen. Und irgendwie nimmt aber dann der Kreml ab einem gewissen Zeitpunkt, würde ich sagen, der Kirche diesen Begriff der traditionellen Werte auch aus der Hand.
Ich kann mich erinnern, Patriarch Hilarion, als er noch in Österreich
Metropolit
Metropolit Hilarion, als er noch in Österreich tätig war, hat ja nach seiner Bestellung ins Außenamt des russisch-orthodoxen Patriarchats dann immer geworben für eine Allianz zwischen Orthodoxie und Katholizismus. Also da war ja, weil beides moralkonservativ sozusagen und da gab es ja immer noch das Werben um den Westen. Inzwischen ist aber der Westen der gefallene Westen. Komplett, oder?
Genau. Also über dieses Werben um den Westen habe ich ein ganzes Buch geschrieben, The Moralist International, Russia and the Global Culture Wars, wo wir auch genau diese Episode der Heiligen Allianz beschreiben, die im Übrigen relativ kurzlebig war. Also sie war ein großes Thema von 2009 bis 2013 und endete dann eigentlich mit der Amtszeit oder Amtsübernahme von Papst Franziskus. Denn Papst Franziskus hat immer sehr deutlich gemacht, dass er eigentlich nicht so interessiert ist an Allianzen, die rein um ideologische Werte gebaut sind. Also kurz nach seiner Amtsübernahme hat die Civiltà Cattolica einen Artikel veröffentlicht. Da ging es um den Weltkongress der Familien und der wird dort als eine Ökumene des Hasses bezeichnet, also ein sehr starkes Wort. Ich bezeichne es als eine konservative Ökumene. Also wie gesagt, ich glaube, die Heilige Allianz endet, also diese Idee der Heiligen Allianz endet vor allem katholischerseits und geht dann natürlich schon weiter mit Kontakten zwischen bestimmten Gruppen, Moskauer Patriarchat und katholischen Gruppen, aber nicht mehr auf der höchsten Ebene.
Sie haben in einem Gastkommentar in der Tageszeitung der Standard 2022 geschrieben, die russische orthodoxe Kirche ist Trägerin der nationalen Ideologie geworden. Also sie ist es geworden, so vor allem jetzt 2022 durch den russischen Angriffskrieg noch mehr oder wie zeichnet sich das aus?
Ja, natürlich, jetzt ist sie dazu geworden. Ein Patriarch Kirill hat ja gerade erst vor Ostern den Krieg in der Ukraine als den Krieg gegen den satanistischen Westen bezeichnet. Die Ukraine ist ja aus russischer Sichtweise nur der Austragungsort und also sozusagen nicht das Ziel dieses Kriegs, was nicht stimmt. Denn es ist ein Überfall auf ein souveränes Land, aber das wird in Russland immer anders dargestellt, sondern die Ukraine wird sozusagen als Schlachtfeld zwischen dem Russland und dem Westen jetzt dargestellt. Die russische Orthodoxie ist zur staatstragenden Ideologie geworden und hat aber dafür eben einen großen Preis bezahlt, denn sie hat also die Unabhängigkeit gegenüber dem Staat verloren. Man sieht das zum Beispiel auch darin, dass jetzt nach dem Angriffskrieg staatliche Organe eingreifen gegen Priester, die sich eben nicht enthusiastisch zu dieser Spezialoperation äußern, die vielleicht sogar kritisieren. Bischöfe haben sich nicht schützend vor diese Priester gestellt. Viele haben inzwischen Russland verlassen. Ein besonders prominenter Fall war ein Priester, der ein Gebet abgeändert hat, das Patriarch Kirill ausgegeben hatte. Man solle für den Sieg Russlands beten, und dieser Priester hat das dann eigenmächtig abgeändert und für den Frieden gebetet und hat dafür sein Amt verloren. Das muss man sich auch irgendwie mal vorstellen. Demonstrierende vor Kirchen sind verhaftet worden für das Hochhalten eines Schildes: göttliches Gebot, du sollst nicht töten. Also diese Eingriffe der Staatsmacht in die Kirche sind natürlich auch also ein starkes Zeichen. Die Tatsache, dass sich die Kirchenspitze nicht positioniert oder auch nicht schützend irgendwie vor Christen stellt, ist ein anderes Zeichen. Und natürlich hat das Moskau-Patriarchat auch die ukrainisch-orthodoxe Kirche verloren. Also jenen Teil orthodoxer Christen in der Ukraine, die eigentlich noch zum Moskau-Patriarchat hin orientiert waren. Die haben sich 2022 für unabhängig erklärt.
Sie haben gerade gesagt, dass sich die russisch-orthodoxe Kirche nicht vor die Priester, die Abtrünnigen sozusagen, stellt, ist ein Zeichen. Aber man kann es ja auch, vielleicht, wir sind ein Theologie-Podcast, sagen, vielleicht ist es das Zeichen, dass sie das ja richtig finden. Also dass vielleicht eine Theologie dahinter steht, russisch-orthodoxerseits, die jetzt nicht die russisch-orthodoxe Theologie ist, sondern die jetzt Oberwasser hat, vermutlich. Es gibt ja auch andere kritische Stimmen durchaus. Und die sagt, das, was Putin macht, was die Staatsmacht macht, entspricht unserem Bewusstsein, unserer Idee von einem, jetzt nicht Gottesstaat, aber von einem von Gott gewollten sozialen Gebilde. Das heißt, meine Frage zielt eher darauf hin, inwiefern können Sie in Ihrer Forschung, in Ihrer Arbeit auch, oder haben Sie immer wieder mit theologischen Argumenten zu tun, dass zum Beispiel Säkularisierung, in Europa hat man sich damit arrangiert und sagt, Säkularisierung heißt Weltwerdung und ist eigentlich was Gutes, denn wir wollen ja, dass Welt zu sich kommt und damit können Kirchen leben. In der Orthodoxie, offenbar auch in der theologischen Tradition in einer gewissen nicht. Also inwiefern haben Sie mit diesen theologischen Argumentationen zu tun in Ihrer Forschung?
Ich habe sehr viel damit zu tun. Ich habe manchmal scherzhaft gesagt, die Theologie ist mein Forschungsfeld. Und auf eine gewisse Art und Weise ist sie das auch, denn ich habe immer versucht zu verstehen, was denn die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der orthodoxen Theologie sind. Und wie ich ja schon gesagt habe, in meiner Dissertation ging es um dissidente Religionsphilosophen in der späten Sowjetzeit. Also das waren, man könnte vielleicht sagen, prodemokratische orthodoxe Theologie, die eine Kirche wollte, die sich vom Staat fernhält. Und gleichzeitig gab es immer auch diese fundamentalistischen, nationalistischen Strömungen innerhalb der orthodoxen Kirche. Und also für mich war das Panorama relativ eindeutig. Also es gab eben unterschiedliche Strömungen, eher liberale, stark fundamentalistische und dann dieses Mittelfeld, das ich die Traditionalisten genannt habe, die also versucht haben, die Kirche ein bisschen auf einem Mittelweg zu halten. Und ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass eigentlich die nationalistisch-fundamentalistischen Kräfte Überhand gewonnen haben. Und innerhalb Russlands sehen wir also jetzt eine russisch-orthodoxe Kirche, die ganz stark auf diesen Kurs eingeschlagen ist. Aber natürlich gibt es auch in Russland Dissidenten. Es gibt viele Theologen, die Russland verlassen haben. Und es gibt ja nicht nur die russisch-orthodoxe Theologie, sondern es gibt ja auch die globale Orthodoxie und eine Theologie, die zum Beispiel eher am ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel ausgerichtet ist, die im Westen stattfindet, in den USA, aber natürlich auch in den orthodoxen Ländern, in Serbien, Rumänien, Bulgarien und so weiter, die ja auch ihre Meinungen haben dazu, wie eine Kirche sich zum Staat verhalten soll. Und also innerhalb dieser Weltorthodoxie, wenn man es so nennt, steht Russland, und das stimmt jetzt, theologisch für den Pol einer quasi Staatskirchenideologie, die auch der Demokratie eigentlich eine Absage erteilt.
Die aus dem Zarentum noch kommt.
Ja, genau,
oder?
Die also eher noch so monarchistische Nostalgien hegt. Und auf der anderen Seite eben eine orthodoxe Theologie, die, genau wie Sie das beschrieben haben, mit der Säkularisierung irgendwie ihren Frieden geschlossen hat, die sich eher als zivilgesellschaftliche Kraft versteht und nicht auf den Staat setzt.
Und was schwappt dann jetzt von diesen national-orthodoxen Strömungen zu den christlichen Rechten nach Europa rüber? Es gibt ja auch in Österreich von russischen Ideologie angehauchte Homeschooling-Szenen und so weiter, was schwappt da noch so herüber? Was haben Sie da beobachtet?
Also eigentlich in meinem Buch argumentieren wir ja nicht so sehr, dass viel von Russland in den Westen schwappt, sondern dass sehr viel von Russland, vom Westen nach Russland schwappt. Also dass also diese Idee, dass die traditionellen Werte der russischen Orthodoxie sich darin erschöpfen, gegen LGBTI-Rechte zu sein, ist also in meinen Augen eine starke Übernahme von westlichen Konfliktenlinien und nicht eine, die sich irgendwie aus der Wertung der Orthodoxie oder der aktuellen sozialen Lage in Russland ergibt. Also das Überschwappen sehe ich eher vom Westen nach Russland. Und was ich auch sehe, ist, dass natürlich die ganze russische Ordnung, die Wladimir Putin in 25 Jahren seiner Macht geschaffen hat, ja durchaus Bewunderer im Westen findet. Also diese Idee, dass es einen starken Staat gibt, eine Führung, die nicht durch Wahlen immer wieder in Kritik gerät und abgesetzt wird, wo sich nichts ändert und wo eben Werte, christliche Werte von oben durchgesetzt werden können, denn man kann eben LGBTI-Gruppierungen verbieten in Russland, so wie es passiert ist. Aber hier ist eben der Denkfehler, denn viele christliche rechte Gruppen, die sozusagen mit Bewunderung nach Russland blicken, und in den USA gibt es sehr viele davon, die sehen nicht, dass der russische Staat eigentlich nur diese Ziele als christlich fördert, die ihm genehm sind. Eben die Unterdrückung von LGBTI-Gruppen, die vielleicht auch eher liberal und prodemokratisch gesinnt sind. Gerade nicht eigentlich zum Beispiel ein Einschreiten oder ein größerer Kampf gegen Abtreibung, das war nie groß das Ziel. Also wenn Wladimir Putin Abtreibung verbieten wollte, dann könnte er das morgen tun, aber das tut er nicht. Also er greift nicht die Themen auf, die man vielleicht jetzt aus theologischer Sicht als prioritär sehen würde, sondern die politisch opportun sind und die auch sozusagen in diese Repressionsmaschinerie, die in Russland jetzt eingesetzt hat, hineinpassen.
Ist diese Phalanx, diese Allianz zwischen Orthodoxie und russischer Politik, eine rein von Opportunismus geprägte oder eine von politischen Zielen durchdrungene Allianz, oder glauben, dass russische Politiker, russische Vertreter der Zivilgesellschaft, soweit es die noch gibt, glauben die sozusagen der russischen Orthodoxie das, oder sind das Narrative, die einfach nur politisch gebraucht werden, weil sie ins Konzept passen? Wenn Sie sagen, ja, Sie führen auch qualitative, also tiefen Interviews, treffen Sie da auf Leute, die wirklich davon wirklich überzeugt und durchdrungen sind? Das ist ja aus westlicher Sicht, kann man ja, wenn man die Predigten von Kyrill liest oder die Meldungen darüber, da packt man sich an den Kopf, da kann man sich ja nur denken, wer glaubt denn das?
Nun, man kann das nicht pauschal beantworten, denn es gibt mit Sicherheit viele Personen, die das tatsächlich glauben und auch bereit sind, ihr Leben nach dem auszurichten. Ich teile ihre Skepsis, ob Kyrill das wirklich selbst glaubt, vor allem angesichts der Tatsache, dass er vor 15 Jahren noch völlig anders gesprochen hat. Und dasselbe gilt, glaube ich, auch für Entscheidungsträger in der kirchlichen oder staatlichen Administration, die vielleicht auch aus Pragmatismus dann auf ein bestimmtes Narrativ einschwenken, eher als ein anderes. Aber vor allem in der qualitativen Forschung mit Aktivisten habe ich eben schon bemerkt, dass die wirklich genuin und authentisch motiviert sind. Und da kommt eben jetzt ich möchte es nochmal sagen, dass oft diese Motivation, nennen wir es mal monothematisch ist und dann aber eingebettet wird in eine viel größere politische Welterzählung. Und dann wird sie eigentlich erst zu einer christlich-rechten Ideologie. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe einen Kongress besucht, da ging es um Heimunterricht, also Homeschooling. Und der war gar nicht in Russland, aber er war von Russland organisiert in einem westlichen, westeuropäischen Land. Und eine Teilnehmerin hat mir dann erklärt, dass sie Mutter eines Militärs ist, der halt oft versetzt wird von einer Militärstützpunkt zum nächsten und deswegen die Kinder zu Hause unterrichtet. Und sie hat sich interessiert für das Thema Heimunterricht, weil das war ihre praktische Herausforderung. Und nach dem ganzen Tag von Reden und Erklärungen, warum Heimunterricht aus christlichen Gründen ja so wichtig ist, sagte sie dann, heute habe ich gelernt, dass ein demokratischer Staat und ein totalitärer Staat eigentlich dasselbe sind, denn beide wollen deine Kinder rauben. Und dann habe ich mir einfach gedacht, genau, und so irgendwie funktioniert, so werden irgendwie Menschen, die eigentlich aus einem bestimmten Grund dort sind und auch bestimmte Antworten suchen, irgendwie hineingezogen in eine ganz allgemeine und große Weltsicht. Und das ist das, was die christliche Rechte für mich ausmacht und das sie auch für mich gefährlich macht.
Sie haben jetzt gerade eben von Ihrem sorgenvollen Blick auf die christliche Rechte auch gesprochen. Nun stehen in Europa einige Wahlen an und es steht zu befürchten, jetzt, das sagen wir jetzt auch sehr wertend, dass rechte Parteien in verschiedenen Ländern, sei es an die Regierung kommen oder zumindest sehr stark und nicht mehr ignorierbar wären. Sei es in Deutschland bei der AfD, in Österreich bei den nächsten Wahlen ist die FPÖ, steht vor einem Comeback. In anderen Ländern, Marine Le Pen ist auch immer noch ein Zugpferd in der französischen Politik. In Italien haben wir es schon mit Meloni. Wäre ein Sieg oder ein weiteres Erstarken der Rechten, der politischen Rechten für Sie auch automatisch ein Zeichen dafür, dass dahinter christliche Rechte stehen, oder kann man das nicht eins zu eins sagen so?
Nein, das kann man auf keinen Fall eins zu eins so sagen, denn ich meine, diese christlichen Wertekoalitionen, soweit sie in die Parteien hineinreichen, es ist ja auch nicht gesagt, dass wenn diese Parteien dann an der Macht sind, dass sie dann eigentlich tragend werden. Und vor allem werden sie oft in der Außenpolitik nicht tragend. Ich meine, man hat ja zum Beispiel gesehen in Italien, Meloni, Salvini, die genau auf Tagungen waren, gemeinsam mit zum Beispiel russisch-orthodoxen christlichen Aktivisten, die haben sich ganz klar hinter die europäische Linie im Ukraine-Konflikt gestellt. Gleichwohl innerhalb jetzt in der Innenpolitik Italiens fahren sie eine stark konservative Linie. Also ich glaube, da muss man dann genau hinsehen und auch vielleicht sich darauf verlassen, dass diese Parteien oft pragmatisch argumentieren. Ich glaube, der springende Punkt ist der, dass anders als ein christlich-demokratischer Mainstream oder großteils die Amtskirchen, die irgendwie für sich beschlossen haben, dass Demokratie die politische Ordnung ist, in der sie leben können und dass das sozusagen die beste politische Ordnung ist, bekommen wir es mit Kräften zu tun, die eigentlich der Meinung sind, Demokratie ist nicht mehr die Ordnung, die gedeihlich ist für ihre Weltanschauung. Und wenn sich das durchsetzt, dann riskieren wir tatsächlich, Demokratie zu verlieren. Und das ist das, was mich mit Sorge erfüllt.
Dann sage ich danke, Christina Stöckel, Professorin an der Freien Internationalen Universität für Soziale Studien in Rom. Danke für das Interview und danke für diesen Einblick in christliche Rechte und nationale Orthodoxie in Russland.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über ein paar Likes und ein paar weitere Follower. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.